Ja, herzlich willkommen. Guten Abend, liebe Zuhörer. Hier ist die Butch, Quatsch, hier ist die Jets Football Show mit Butch
Butch.
und Udo. Ich bin mal direkt versprochen zu Beginn, aber das macht ja nichts. Ich glaube, die Ausgabe Nummer 68, da sind wir momentan angelangt. Wenn mein genialer Kollege mit dem Kopf nickt, dann ist das die 68. Er nickt mit dem Kopf, so. Ja, 68. Folge. Wir haben heute zwei Gäste geladen, haben heute ein kleines Kleeblatt hier sitzen mit wunderbaren Menschen, Gästen, die wir lange nicht gesehen haben. Und ich dachte erst mal, Tag nach Pützchenshausen, der Mann, der jeden Tag über Pützchen geht, Udo, hallo, wie war Pützis Markt?
Ja, gestern feucht zum Abschluss, aber ansonsten war die Wettervorhersage wesentlich schlimmer, als es dann war. Eigentlich war es ein sehr schönes Pützchen. Nicht ganz so voll, wie man hätte vermuten sollen nach 2 Jahren Pause, aber da musste ich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, aber ich habe gestern meine Deckel bezahlt und habe gedacht, och, war doch gar nicht so wild, ne? Alles gut, alles gut, ja. Heute war
Ja.
ein bisschen komisch, das erste Mal wieder zu Hause essen und nicht auf Pützchen, weil wir essen noch alle 5 Tage nur auf Pützchen dann. Ja, alles hinter uns gebracht. Sehr
Für alle,
schön.
die es nicht wissen, der Udo wohnt ja unweit dieses großen Jahrmarkts, deswegen bleibt da einige Tage die Küche kalt und ja, die hatten richtig Glück, Udo, oder? 4 Tage einigermaßen bis sehr gutes Wetter und heute strömt es, regnet es in Strömen. Das ist
Das strömt es in Regen, ja.
genau.
Hast heute so ein paar Sprachdreher, ne, liebe
Ja, das
Butcher,
ist schon mal so. Das ist immer,
liebe
wenn ich keinen Alkohol habe, dann
Butcherin,
geht das nicht. Ich habe nämlich
Butcherinnen,
heute mitgebracht ein Gaffelkölsch und ich habe gerade schon wieder gemerkt, wenn man so ein alkoholfreies aufmacht, ihr seht hier eine Schaumkrone, das schäumt über. Ich hatte es schon 2 Stunden lang aufrecht in meinem Podcast-Kühlschrank
Hast du
aufbewahrt.
nicht zuletzt noch irgendwo gepostet in einer WhatsApp-Gruppe, wo wir gemeinsam sind, man bekommt einen kleinen Penis von alkoholfreiem Bier?
Ja, aber das war gelogen. Das war gelogen. Ja.
Gott sei Dank hast du erst im späten Alter mit dem Alkoholfreien angefangen.
Ja, genau. Ja, Udo, soll ich unsere Gäste vorstellen oder was hast du auf dem Schirm?
Natürlich erst, nachdem ich dich mal wieder standesgemäß hier begrüßt habe.
Ah, sehr gerne.
Ich begrüße das letzte lebende Gründungsmitglied von Take That. Den Mann, der 5 Jahre in der polnischen Erotikszene als der einarmige Steher Ramirez bekannt war. Den inoffiziellen Thronfolger der Queen in Troisdorf. Den Anschieber des Kopulations Zweierbobs Mondorf 1. Den fleischfarbenen Paradiesapfel. Er ist die Zuckerwatte in diesem Podcast. Eigentlich ist der Virial Madrid, wenn er ins Rollen kommt. Alt, aber kaum zu schlagen. Ich bin Thomas Anders, er ist Nora. Herzlich willkommen, Stefan fucking Butch Pohl.
Ja, danke schön, Udo. Ja, da ist es ja wieder mit Thomas Anders. Naja, aber ja, sehr schön hast du das ausgedacht. Trotz Pützchen, trotz vollen
Ich
Terminkalender.
hätte gerne dir die Nora gegeben, aber ich finde, so lange Haare stehen dir nicht.
Nee, das war einmal. So, Spaß beiseite. Wir haben nette Leute eingeladen und es hat geklappt. Wir haben eine Schaltung. Die A3 runter und sogar ein Gast aus München. Ich darf zunächst mal begrüßen, hier eher in der Nähe, unser ehemaliger Center in den 80er Jahren, der Jörn Schicke. Hallo Jörn.
Ja, da ist schon wirklich sehr, sehr her, aber der Kontakt ist halt nie abgebrochen. Ich freue mich, heute da zu sein. Hallo.
Genau. Wir hoffen, dass die Leitung stehen bleibt per WLAN, aber bisher ging's. Und ja, wenn du dich mal ab und zu in der Aufnahme danach hörst, ein bisschen verbeult klingst, das ist dann eben so.
Das
Aber wir
stimmt.
hoffen aufs Beste. Ja, und dann gehen wir nach München, ja. Wir hatten schon mal einen Gast aus München, jetzt zweimal sogar einen Gast aus München. Dritte Mal ist der Georg Schön bei uns, ehemaliger Safety in den 80er Jahren. Hallo Georg, grüß Gott.
Hallo zusammen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Hallo. Ja, viele Grüße. Es wurde geschrieben im Veteranen-Chat an dich, Georg. Viele haben dich nicht gesehen. Der William Löbbert schrieb das, an den kannst du dich ja noch erinnern. Ja,
Ja.
da die Grüße sind somit bestellt. Ja, ihr beiden, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht durcheinander reden wegen der Technik. Aber Jörn, erklär du doch mal den Zuhörern, wie du zu den Jets überhaupt hingekommen bist, früh in den 80ern, wann das war und wie das da losging.
Das war eher ein wirklich großer, toller Zufall. Ich bin von Kumpels angeworben, die mir dann erzählten, dass es tatsächlich in der Rheinaue Football gibt, was ich zuerst nicht geglaubt habe und deswegen auch mitgegangen bin. Und tatsächlich, da wurde Football gespielt und das hat mich so begeistert, dass ich mich gleich in der Halbzeitpause da angemeldet habe und dann bin ich auch ein paar Jahre geblieben. Und ja, das ist eigentlich eine kurze, knappe Geschichte, wie ich zum Football gekommen bin. Interessiert habe ich mich immer dafür. Aber früher, ihr wisst es selber, gab es das halt in Deutschland relativ selten. Und das war mein erster Kontakt dann zu Football Live.
Hat gerade nicht verstanden, wann war das gewesen?
Irgendwann 80 oder 81.
Das war ja,
also ganz am Anfang. Ja.
Ganz früh, genau.
Ja. Du hast aber einen Namen genannt, oder? Oder hat dir irgendeiner gesagt, komm mal vorbei oder bist du halt zufällig vorbeigekommen?
Nee, Kumpels haben gesagt, in der Rheinau
Football. Und wie hießen die? Also, wie war der Name?
Michael Skeide, der hatte damals das Fahrradgeschäft am Stiftsplatz. Ach, ja. Oder war das Stiftsplatz? Ja, Stiftsplatz.
Ja, genau, da habe ich mein erstes Moped gekauft.
Ja, siehst du, dann kennst du den auch.
Mhm.
Der hat mich da hingeschleift und da habe ich direkt unterschrieben, ja.
Okay, Georg, wie war es bei dir? Du kommst ursprünglich aus Hennes, ist richtig, ne?
Genau.
Und wie kam es bei dir dazu? In also den ganz frühen Zeiten.
Also da gab es zwei Punkte. Da war in den 1979 gab es einen Artikel über American Football in einem Magazin. Ich glaube, das war Geo. Das war ein Bericht über die Dallas Cowboys. Mhm. Das habe ich gesehen, gelesen und fand das irgendwie ultra cool. Und dann gab es einen regnerischen Samstagabend, in dem mal wieder eine Clique von, weiß ich nicht, 10, 12 Leuten von Hennef nach Bonn gefahren ist, um da ins Kino zu gehen und anschließend am Suttnerplatz zu McDonald's. Und als wir den Marktplatz überquerten, lag ein verregnetes, schmutziges Flugblatt auf dem Boden. Die Bonner Jets suchen neue Spieler. Mhm. Und ich war damals 16 und mit 16 hatte man dann schon so einen Fahrbahnuntersatz und da konnte man dann nach Bonn fahren und da bin ich dann tatsächlich aufgeschlagen. Und ich weiß das noch, wie der Erik damals zu mir sagte, Erik Rutzenbach, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, da muss ich erstmal eingewöhnen, erstmal trainieren so 6 Wochen und dann machen wir eine Entscheidung, ob du dabei bleiben kannst. So fing das dann in der Gronau an, haben uns mächtig reingehängt, weil wir ja gedacht haben, oh Gott, ist das schwierig, hier reinzukommen. Wenn ich den Konditionsstand von damals vergleiche und so, dann ist das auch offensichtlich gewesen. Aber jedenfalls, das war der Anfang. Also einfach dieses Flugblatt gefunden und dann einfach dahin gefahren und es war immer ein Mordsaufwand von Hennef und so, aber alles gut, das war 1979.
Auch schon 1979, Wahnsinn, ja. Also da hatte, ja klar, wir wissen es alle, der Erik hat das Ganze auch mit aufgebaut und gegründet und so weiter und war natürlich Ansprechpartner Nummer 1 damals. Und er hat dann gesagt, okay, jetzt trainierst du mal, dann gucken wir mal, ob wir dich gebrauchen können. Das, ja. Also eigentlich für heute, Udo, ne? So,
wenn einer kommt. Ich muss gerade lachen, 1979, da war sogar ich erst 12.
Und ah ja.
Ich bin ja heute hier das Nesthäkchen. Das ist ja selten in dem Podcast, dass ich das Nesthäkchen bin. Aber nun,
ja.
Okay. Hm.
Ja, Udo, so ist das. Ja, es ist lange her. Und damals noch in der Gronau, auf der Wiese eigentlich, beziehungsweise damals, glaube ich, Jungs, noch auf dieser Vertiefung, unten auf der Wiese.
Ja, das war das Stadion, ne?
Anfang. Nee, das Stadion nicht, das meine ich nicht. Da war die Trainingswiese, aber da ging es dann nochmal so ein bisschen runter Richtung Plitzersdorf, war dann nochmal so eine Vertiefung. Ich glaube, da wurde auch trainiert, ne? Also auf jeden Fall.
Ja,
direkt selten. Am Rhein.
Naja, kann ich mich erinnern, aber es war seltener.
Okay, ja. So, ja, erzähl doch mal, Jörn, Ausrüstung, ich weiß selber, ne? Vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen erzählen, den jungen Zuhörern, die können das wahrscheinlich gar nicht so begreifen, ne? Selbst der Udo und ich sagen ja oft, oder Udo sagt oft, wir hatten ja nichts früher, ne?
Wir hatten ja nichts.
An Ausrüstung, wie seid ihr beide dran gekommen, Jörn? Besorgt vom Erik?
Das war alles aufregend. Also bestellt wurde das ja in Amerika. Jetzt konnte man das nicht angucken oder anprobieren oder sonst was. Da hast du also einen Helm genommen von einer Firma, die du auch gerne gehabt hättest, hast ihn anprobiert und wenn er passte, wurde der bestellt. Genauso Hosen, Shirts, Trikots, Schuhe. Schuhe mussten natürlich auch aus Amerika sein. Ja, schön, Butch, hält er gerade den Uraltwitzen ins Bild. Ja, wurde alles bestellt in Amerika und dann haben wir Wochen gewartet, bis dann die Pakete kamen und das war schöner als Weihnachten, als wir dann da unsere Klamotten ausgepackt hatten. Die Freude war groß, noch größer war sie, wenn dann auch alles gepasst hatte, was überwiegend der Fall war. Und ja, wie ich sagte, es war einfach aufregend damals, ja, und Football war sowieso aufregend und das, denke ich mal, so war das der Beginn von Football in Deutschland. Und ja, also
wer hat euch damals, wer hat euch da gecoacht? Gab es nur Erik oder wer hat da gesagt, so hier, komm, mach das mal so oder mach das mal so?
Das war eine kurze Zeit, glaube ich, wo wir ohne Bill Singer gecoacht wurden. Und relativ schnell kam aber dann auch der Bill Singer. Und jetzt habe ich den Namen von dem Pfarrer vergessen. Da kam auf einmal ein Pfarrer, der auch Coach machte. Wie heißt er denn noch, Mensch?
Jim Cantrell. Jim genau. Cantrell kam auch dann 82, 83, glaube ich. Also ich habe dann 82 angefangen und 83 war der Jim auf jeden Fall ein Jahr oder so. Ich habe noch Kontakt über Facebook tatsächlich mit dem Jim Cantrell. Ist natürlich jetzt ein bisschen älter geworden, wie wir alle. Und ist, glaube ich, jetzt gerade in Rente als alter Pastor. War also da, weiß ich, knapp 50 Jahre Pastor in den Staaten. Ja, und er war Defense-Coach, kann ich jetzt kurz übernehmen berichten. Und hatte wohl sich entscheiden müssen, entweder NFL oder Pastor werden. Das wurde auf jeden Fall erzählt. College hat er gespielt bei Georgia. Kam aus Atlanta, da die Ecke, Georgia Bulldogs, hat er wohl gespielt. Ach. Und hat dann gesagt, nee, dann mache ich Pastor und ist dann overseas gegangen und ist dann in Bonn gelandet. Genau, der hat dann Defense gecoacht und der Bill dann die Offense. Ja. Ach, genau. Georg, du hast noch ja, früher vielleicht angefangen als der Jörn und dann auch noch sich in diesen ganz hässlichen, ganz ersten gelben, knitschgelben Jerseys gespielt mit den roten Nummern, ne? So, das gelbe Nummern. War dann noch.
Nee, gelbes Shirt, rote Nummern. Ich hab's
oder so rum, ja, genau.
Ja.
Aber ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte einen Trainer, das war ein ehemaliger Veteran.
Okay.
Ein ehemaliger Vietnam-Veteran. Der hat auch ziemlich zugelangt. Da kann ich mich gut erinnern, weil das war einfach gut. Das war eine Grenzerfahrung. Ich meine, als 16-, 17-Jähriger bist du ja grün hinter den Ohren, ja, und dann hast du da so einen Typen vor dir stehen, der dir dann erklärt, wie man Football spielt, der hat uns auch was, ich kann mich noch gut erinnern, wenn da so geächtzt wurde bei den Liegestützen, dann fing der erst an. Das war einfach unvorstellbar. Er hat immer gesagt, erst wenn wir uns übergeben, dann ist Schluss.
Okay.
Und das war einfach toll.
Das war toll.
Ja, weil ich bin ja so ein Amerika-Kind in dem Sinne. Für mich war ja auch, ich habe ja später BWL studiert in Passau und Amerika war immer der Taktgeber damals. Das war diese Zeit, wo Chrysler in die Krise kam und da ging es um einfache Lösungen, um nie aufgeben. Also diese klassischen auch amerikanischen Tugenden und auch diese, was ja auch im Football ja dann quasi gelebt wurde. Deshalb hat mich das auch so fasziniert. Und dann steht da so ein Typ, der dir sagt, es gibt kein Hindernis. Ich weiß nicht, Butch, ob du damals, als wir ein Abendspiel bei Nieselregen gegen die Düsseldorf Panther gespielt haben in Düsseldorf, kannst du dich daran noch erinnern? Da hatten wir einen Angreifer, das war ein ganz junger Typ, Kasperczyk.
Ja, der Marian, ja.
Marian, genau. Da haben wir irgendwie fürchterlich verloren und fürchterlich einen draufbekommen, aber wir haben das Spiel durchgezogen und das war halt einfach, wir sind immer wieder aufs Feld gegangen und gesagt, wir gehen hier nicht weg, bevor die nicht abpfeifen.
Ja.
Das war toll, das war einfach irre.
Ja. Ja, das waren eben die Erlebnisse, das hören wir ja jetzt auch, ja, mehr oder weniger zumindest Woche für Woche, dass einem das doch ganz viel gegeben hat, dieser Zusammenhang halt und dieses Durchbeißen müssen, ne, ist dann auch durchaus fürs Leben, ne? So kann ich für mich sprechen, das ist schon so.
Warst du denn damals dabei, wo wir in Köln-Deutz unterm TÜV-Gebäude trainiert haben?
Nee, das war wohl, wir haben uns ja mehr oder weniger die Tür in die Hand gegeben, so, ne, da hinten.
Also erstes Training, ja, mit dem Moped nach Bonn und dann mit dem Auto, Harald Löbbers VW und dann war der Uli noch, der hatte auch einen Käfer und dann fährt in den Käfer, Klamotten auf dem Schoß und dann, also wer das kennt, in Köln macht er wenn man auf die Deutzer Brücke fährt, gibt es ja diese Kurve vorher und dann ist rechts zwischen der Straße und dem Rhein ist eine Wiese. Da ist ein Gebäude, steht auf Stelzen, das ist TÜV. Okay. Und da ist eine Wiese. Und da haben wir damals mit den Cologne Crocodiles zusammen trainiert, weil die Idee war, vielleicht machen wir mit denen so ein Joint Team oder sowas. Fürchterlich geregnet, es war nur schlammig, es war eine einzige Sauerei, eiskalt. Und hat alles ewig gedauert. Ich glaube, ich war um 23 Uhr, weißt du, dann wieder nach Bonn zurück, dann in Kloppe. Oh, Wahnsinn. Fürchterlicher Stress zu Hause, aber auch das war part of the game. Ja? Und da wusstest du, da hast du dann, wenn du dann ein Spiel gemacht hast, wenn dann endlich soweit war, du durftest in der Gronau ein Spiel machen oder durftest, dann hast du einfach gesagt, wow, jetzt bist du dabei, jetzt hast du es geschafft.
Das sind da echte Pioniergeschichten. Genau sowas wollen wir hören, halt. Also das hört sich sehr geil an.
Naja, ich kann noch eine Story erzählen. Mannheim Redskins, ein heißer Samstagnachmittag, mal unabhängig davon, eine ewige Anfahrt. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte Abitur, musste lernen, die anderen waren am Schlafen. Irgendein anderer Teil war noch was am Trinken, soweit die noch konnten.
Also wir reden jetzt von der Hinfahrt, ja?
Wir reden von der Hinfahrt, ja. Nicht
von der Hinfahrt. Klar, ne? Da wurde schon auf die Hinfahrt gesoffen.
Ja, das waren die aus der Falle fielen.
Ja, okay. Ja,
so Ralf Ralle Franken. Ja. Und da gab es da so einen blonden Typen, weiß ich nicht mehr den Namen, der war auch Safety. Auf jeden Fall.
Das ist sicherlich, darf ich unterbrechen, der Michael Holzen gewesen.
Ja, genau.
Das ist jetzt mein jetziger Zahnarzt, Georg, ja. Der hat also hat dann ziemlich bald aufgehört, Zahnarzt gemacht und jetzt, ich sag mal, vor 2 Jahren oder so bin ich zu ihm und wir haben uns die ganze Zeit nicht gesehen und der bohrt mir jetzt an den Zähnen rum, genau. Also den gibt es auch noch.
In Bonn oder in Bonn sitzt
du? In Bornheim, in Hersel. Bonn. Ja, okay. Genau. So.
Das war ein fürchterliches Spiel, weil die Safeties alles abgefangen haben. Die Jungs sind halt immer mit 3, 4 Mann in die Seite gekommen und dann bist du da entgegengelaufen. Dann hast du da so eine Wand von weißen Spielern. Ich weiß noch genau, die hatten so weiße Trikots. Auf jeden Fall, irgendwann mal lief ich in ein Huddle und es packte mich hinten einer am Shoulderpad und riss mich rum und brachte mich irgendwo hin, ans Seitenaus, weil ich war nämlich ins falsche Huddle gegangen.
Nein.
Weil ich nämlich ausgenockt wurde. Ich hatte so rechts einen Schatten gesehen. Das war die Unerfahrenheit, dass erst bei Pfiff alle stehen bleiben. Ja, und der Ball war weit weg und ich blieb dann so entspannt stehen, so nach dem Motto, hier kommt keiner mehr vorbei. Und auf einmal sah ich so einen dunklen Schatten und es wurde immer dunkler. Und dann stand ich auf und plötzlich war ich im falschen Huddle. Und da war ich ausgenockt.
Also einmal habe ich Sterne gesehen, das ganz früh in meiner Karriere. Da war ich auch etwas länger unterwegs, samstags. Das ist mir danach nie mehr passiert, aber ins falsche Huddle bin ich nicht. Also ich weiß, dass Thomas Kurth mal nach einer Gehirnerschütterung auf den Platz wollte und er war halt Receiver und wollte aber, als die Defense drauf war, wollte um, lass mich zurück, Coach, aufs Feld, nee, Defense ist drauf. Okay. Ja, aber ja, das sind die Storys, ne? Jon, ich möchte dich fragen, du hast wie lange gespielt? Du hast ja damals dann noch in Blau gespielt, ne? Wurde mir zugetragen. Wie lange war es bei Jets?
Ja, ich bin ja versetzt worden nach Frankfurt. Dann habe ich da in Frankfurt ein paar Jahre bei den Gamblers gespielt.
Ach!
Ja, bis dann der Detox kam, der war dann früher Trainer bei den Crocodiles.
TD Knox, ja.
Und TD Knox, den traf ich dann irgendwo in Frankfurt und fragte mich, ob ich dann nicht nachher zu den Hawks kommen wollte. Und dann habe ich das auch gemacht und habe dann, bis ich wieder versetzt wurde, beim TD Knox gespielt. Ja.
Okay. Genau. Wie alt warst du da?
Boah, wie alt war ich da? Irgendwas in den 30ern.
Ende 20, 30, ja.
Okay. 32, sowas. Und dann bin ich zurück nach Bonn aufgrund der Versetzung und traf dann den Bill Singer. Und der trainierte zu dem Zeitpunkt dann die Gamecocks. Und so bin ich dann zu den Gamecocks gekommen und habe das halt so just for fun noch gemacht. Ja, weil die Zeit fehlt auch, wenn du so im Job bist, das ist ganz klar.
Nobody's perfect, sagst du immer, ne?
Was sagst du?
Nobody's perfect.
Ja. Immer wenn der Name von dem bösen Rivalen fällt, nein, ist ja kein böser Rivale, mittlerweile ist ja ein guter Rivale.
Alles gut. Nee, und ja, dann habe ich da bei den Gamecocks noch gespielt und bis ich dann da auch aufgehört habe. Aber ich habe vor, ich glaube, 6 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich war, glaube ich, 55, da wurde dann nochmal aufgerufen zu einem Spiel. Ja, Alter, deswegen hängt auch das Shirt noch da, das Blaue. Super. Super. Und dann mit 55 tatsächlich nochmal ein Footballspiel gespielt gegen, wer war das, Huskies oder Raiders, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das genau dasselbe Gefühl, was ich hatte, als ich das erste Mal auf dem Platz stand. Also die Gänsehaut, die geht von dick ins oben unter den Kopf. Und es ist einfach genial, dieses Gefühl, auf dem Platz zu stehen, zu wissen, du kannst dich auf die anderen verlassen oder auch nicht.
Mit 55, Respekt. Und ich dachte, ich wäre verrückt, weil ich mit 47 noch gespielt habe. Aber 55 bin ich jetzt nicht. Bin ich 55? Ja, ich bin 55. Also ich habe dem letzten Mal bei der U13 ohne Ausrüstung mit trainiert und konnte nach 2 Tagen nicht mehr gehen. Ne?
Ja, also das hatte ich natürlich auch. Ne? Ich musste mir dann eine Vorrichtung bauen, damit ich wieder von Toilette wegkam. Ich habe dann ein Seil gebunden. mir hat auch alles getan, das ist ganz klar, aber mein Sohn hatte dann auch in diesem Spiel, auch in der Offense mitgespielt, natürlich bin ich als Center eingesetzt worden und deswegen habe ich das nochmal gemacht, aber so wie es aussieht, werde ich das nächste Spiel auch mitmachen und ja. Naja, aber mit also 65 kann man das machen, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht.
Das Alte muss zuerst verbraucht werden, das stimmt schon. Halt, ne? ist ja ein Unding heute, dass man das frische Paket Brot aufmacht, bevor man das Alte aufgegessen hat. Ja, das stimmt schon.
Ja, das ist aber dann das letzte, Udo. dann ist gut. Ja, so war das.
Aber das machen natürlich nicht viele, dann mit dem Sohn dann noch ein Spiel absolvieren. Ich weiß, Michael Naundorff hat es geschafft. Ja, weiß ich, Teichi nicht. Ne? Teichi
war nicht zusammen am Platz, nee. Der,
aber fast. Ja, sonst fällt mir keiner ein. Ja, Grutzenbach war auch neben dem Platz und der.
Genau, der zusammen am Platz fällt mir
Naundorff ein. Mein Sohn, der spielt Running Back auch und das ist natürlich geil, den Weg frei zu machen. Und dann gemeinsam mit dem auf dem Platz zu stehen. Das ist schon ein irres Gefühl. Und das wollte ich einfach haben.
Wo spielt der Sohn jetzt?
Nee, gar nicht mehr. Der kann auch aus beruflichen Gründen nicht. Der hatte in Mainz gespielt, weil er auch gearbeitet hat. Wie hießen die? Golden Eagles, glaube ich.
Golden Eagles,
ja. Und jetzt spielt er gar nicht mehr. Ne? Aber ich wollte es einfach machen. Natürlich hat mich das echt Kraft gekostet. Und natürlich hatte ich meine Blessuren. Und natürlich konnte ich mich 2 Wochen nicht bewegen, obwohl ich vorher trainiert hatte. Aber da musst du einfach drin bleiben. Ja, und die Knochen sind halt einfach älter geworden. Ne? Aber ich wollte es noch mal wissen. Und ich war sehr zufrieden mit mir.
Ja. Georg, du hast noch mit mir gespielt, ganz kurz, und dann haben sich, glaube ich, unsere Wege getrennt sozusagen. Wie lange warst du bei den Jets? Dann halt von 79 ganz am Anfang?
Ja, bis 82.
Ja,
das auf jeden Fall. Da bin ich dann zu Grund gegangen, weg aus Hennef bzw. der Ecke. Genau, das sind so knapp gute 3 Jahre, 3,5 Jahre.
Mhm. Ja, genau. Aber du hast auch noch weiter gespielt, ne? Hast
ja, ich habe dann 86 eine Footballmannschaft an der Universität Passau gegründet.
Ah ja, genau, das war's.
Oh. Also ich habe quasi selber eine Universitätsmannschaft gegründet, weil ich diese Idee auch irgendwie cool fand, dass sich also sozusagen eine Universität mit einem Verein oder mit einer Mannschaft identifiziert und da geht ja nichts besser als Football. Und wir hatten einen ziemlich begeisterten Präsidenten und weil eben auch dieses Stichwort mit den Ausrüstungen fiel und so weiter, das ist dann damals so gelaufen, dass der Präsident bzw. die Universität hat gebürgt bei der Hypo-Vereinsbank für ein Darlehen und jeder Spieler konnte so ein Darlehen zinslos in Anspruch nehmen und dann über diese Schiene sich eine Ausrüstung besorgen.
Ah, cool.
Ja. Die wurde dann damals von irgendeinem Münchner Händler geliefert. Das war auch ein großes Abenteuer, so mit Anpassen und so Zeug. Genau, und dann haben wir die Mannschaft da aufgebaut, wurde dann eine Sportabteilung offiziell gegründet und wir haben es dann auch geschafft, relativ gut die Werbetrommel zu hören, in der Uni zu rühren, in der Uni, in der Stadt selber, Passau ist ja überschaubar, und haben also beim ersten Spiel 1200 Zuschauer gehabt. Ach, wow. 1200 zahlende Zuschauer. Mhm. Und das war natürlich irre. Ja, Spiel haben wir verloren, das Rückspiel in Mühldorf am Inn haben wir dann gewonnen. Und es gab dann auch 3 Turniere von Universitätsmannschaften. Das erste war natürlich jetzt nicht so kompliziert, weil es gab nur zwei Mannschaften. Das war in Konstanz im Bodenseestadion. Da habe ich dann auch noch so halb verletzt mitgespielt, weil ich habe mir dann in Passau eine Knieverletzung zugezogen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mitgespielt, Konstanz, Bodenseestadion. Das ist deshalb so ein schöner Zufall, weil meine Tochter hat jetzt in Konstanz ihr Studium abgeschlossen. Ich kam also quasi wieder nach Konstanz und konnte mich also sehr gut erinnern an diese Szenerie damals. Und habe dann im Grunde genommen bis 96 gespielt, also auch noch mal rund 10, also dann eigentlich 10 Jahre.
Doch noch so lange, ui.
Ja, doch.
Okay.
Und ich habe das mit einem Spieler, der von den Bulldozern in Düsseldorf, der hatte nämlich zu mir, kam der in der Folie und sagte, ey, ich kenne dich. So, ich dich nicht. Ja, doch, so. Genau, weil wir standen uns nämlich wohl gegenüber, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern.
Okay.
Ja. Na genau, und so war das dann, und dann wurde ein Förderverein gegründet und so weiter, und dann bin ich aus Passau weg, und es hat dann 5, 6, 7, 8 Jahre hat das alles noch existiert. Da spaltete sich dann auch eine Passauer Mannschaft ab, die dann in der Regionalliga gespielt hat. Da sind dann auch einige rübergewechselt und so weiter. Ja. Also der Passau ist halt dann Footballstadt geblieben, Footballstädtchen geblieben. Und ich habe dann irgendwann aus beruflichen Gründen, als ich nach München kam, dann 97, beziehungsweise 97 kam ich eigentlich nach Köln, 98 dann wieder nach München, habe ich aufgehört. Das ging einfach nicht. Du konntest nicht Montagmorgen beim Arzt sitzen und in der Arbeit anrufen, ich komme mal später. Das ging irgendwie. Ja. Das ist jetzt übertrieben, aber
ja.
Geht einfach nicht.
Ja, toll.
Wir haben ja nicht zusammengespielt, Georg, aber dieser, dein Spitzname Chicken George, der fiel immer wieder halt. Darf ich mal? Ja, genau. Also ist ja manchmal so. Manche Namen kannte ich. Ich habe ja erst 87 angefangen.
Ja.
Die kannte ich immer noch so als Legende. Und Chicken George fiel der immer wieder. Wie kam es denn dazu?
Genau. Ich darf vorwegschieben, dass es nicht so ist, wie ich dann jahrelang dachte. Es gab eben mal dann die Serie Roots, glaube ich, hieß sie. Ne?
Ja, genau.
Da war auch eine Figur, die dargestellt wurde, die nannte sich Chicken George. Und das hatte aber mit dem nichts zu tun, hast du mal irgendwann erzählt. Leg mal los, erzähl mal.
Ja, da gibt's eine geile Story. Also, Auswärtsspiel der damals noch Bonner Jets in Hamburg. Das war schon mal irgendwie schwierig, lange Anfahrt. Und dann war das so, dass ich weiß nicht mehr, wie die Mannschaft hieß, von den Hamburgern, auf jeden Fall spielten wir in einer Kaserne. Und wir konnten aber in diese Kaserne erst so eine Stunde vor dem Spiel rein, waren aber, um Verkehrssachen auszugleichen, sehr, sehr früh da. Wo gehst du dann hin? McDonald's, ne? Oder Wienerwald? Also wir landeten im Wienerwald und wir durften aber nichts essen. Also wir saßen dann da und konnten eigentlich nur ein bisschen was trinken, also irgendwelche Softgetränke, aber wir konnten nichts essen, wir wollten auch nichts essen, das war irgendwie uncool vor dem Spiel, so 5 Minuten vorher. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, oh, ich habe so einen Hunger, ich will ein Hühnchen. Und dann hat entweder der Vater vom Erik oder irgendjemand anders, aber ich meine, der Vater vom Erik war mit dabei, und da hat einer irgendwie gesagt, komm du Chicken George. Und dann war der Name gebrandet.
Okay.
Aber das war so ein fürchterlicher Nachmittag, weil das war so bitterkalt. Und das war auch so ein Spiel, wo du schon beim Aufwärmen, die Kabinen waren Schrott. Also da war nichts cool, ja, null. Und es hat geregnet. Und Hamburg. Also, ja. Naja. Aber das ist der Ursprung des Namens, und den bin ich da nicht mehr losgekommen.
Apropos Namen, ich hatte die ganze Zeit überlegt, Hamburg, da gibt es ja schon einige Teams, kommen wir gleich noch zu, Udo sicherlich, ELF, wie die damals hießen, Hamburg Dolphins, das waren sie, glaube ich, ne, damals.
Damals hießen die Dolphins, da bin ich schon noch hingefahren. Dolphins.
Das kann sein,
ja. Das ist aber schon urlange her, genau. Ja, Udo, sollen wir mal ein bisschen auf die Jets eingehen? Mal
lange Rede, kurzer Finn, ja. Genau. Es war ja Großkampftag am Wochenende im Aggerstadion.
Allerdings.
Wir hatten wie viele Spiele? 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Fünf Spiele hatten wir. Alle Jugendteams der Jets haben gespielt.
Genau.
Wow.
Ist ja, die Frage, wo fangen wir an? Genau.
Ich fange mal unten an, ne, bei meinen Kleinen, bei der U10. Das war der letzte Spieltag der U10-Liga. Wir spielen ja Turnierform, das heißt, wir mussten gegen zwei Spiele antreten. Das erste Spiel hatten wir gegen die Chiefs Riders. Mit dem kleinen blonden Quarterback, der das Cowboys-Stadion dieses Jahr schon trainiert hat.
Genau.
Das Hinspiel, da sind wir mit 44-8 richtig untergegangen, halt, weil der uns total auseinandergenommen hat. Wir waren diesmal was besser vorbereitet und Defense und Offense mussten uns aber leider wieder geschlagen gehen mit einem 0-13. Sie konnten zweimal scoren, halt. Wir haben es leider nicht in die Endzone geschafft. Ein Touchdown wurde zurückgepfiffen von uns. Berechtigterweise. Es war ein Holding, was du über den ganzen Platz sehen konntest. Bitte. Gab's nicht viel zu diskutieren. Also jeder Schiedsrichter und jeder Zuschauer hat das Holding gesehen. Das war halt so. Im zweiten Spiel sind wir das Mönchengladbach-Wolfpack angetreten. Das konnten wir, und ich bin da schon echt auf die Bremse getreten, mit 64-13 für uns entscheiden. Die haben einen schmalen Kader und ich glaube, weil die so einen schmalen Kader haben, können die auch selten Team trainieren und das merkt man dann doch sehr im Spiel. Die waren halt schon nicht so, haben sich tapfer gewehrt, ganz tapferes Team. Wir haben denen auch nochmal einen extra Applaus gegeben, weil sie das Turnier durchgespielt haben, nicht aufgegeben haben. Aber obwohl ich in der zweiten Halbzeit wirklich nur mit meinen Ersatzspielern gespielt habe, das war das Schöne. Also alle konnten jetzt wirklich mal ein ganzes Spiel spielen von den Backups. Haben dann da 64 Punkte gemacht. Ich meine, irgendwann kann ich die Spieler nicht immer an Punkten hindern. Also kann ihnen ja nicht die Füße zusammenbinden. Halt. Mehr geht da nicht. Aber das Wolfpack hat sich sehr gefreut über ihre eigenen zwei Touchdowns. Die hatten wirklich einen Top-Athleten. Also der war wirklich super. Und der hat sich dann in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich mal zweimal durchgesetzt und ist in die Endzone gerannt. Das finde ich immer toll, wenn dann die zumindest auf ein paar Anschlusstreffer machen und da sich auch mal aufs Scoreboard verewigen können. Ja. Ja, das war die offizielle Saison. Jetzt haben wir noch am 24. ein Freundschaftsturnier in Schießbahn. Da treffen wir dann auf die anderen Mannschaften aus.
Ah, ja, genau.
Noch eine zweite U10-Gruppe, da freue ich mich drauf. Herne, vielleicht Düsseldorf, wenn sie denn diesmal mal antreten. Und schöner Saisonabschluss.
Genau. Das war dann die Liga mit vier Mannschaften in der einen Gruppe. Und da gibt es eben noch dieses Jahr erstmalig dann noch eine Gruppe, wo nochmal vier, also acht U10-Teams in NRW. Ja. Und nach wie vor wissen wir nicht, ob da in anderen Bundesländern sich langsam mal was tut.
Es gibt zumindest keine Liga. Die Liga gibt es nur in NRW.
Ja, also auch da ist NRW recht weit vorne. Ja, ja, dann gab es die U13. Da gibt es auch was Tolles.
Gehen wir chronologisch oder gehen wir nach Teams?
Wir können aber auch. Chronologisch wäre dann.
Am Samstag die U16 dran, Butsch. Ja, erzähl mal.
Ja, das war ein Spiel gegen die Langenfeld Longhorns. So. Die bisher ohne Sieg durchs Jahr laufen. Und man konnte relativ schnell eine große Ohnmacht erkennen, beziehungsweise eine klare Überlegenheit der Trostorf Jets, der U16. Es stand schon nach vier Spielzügen, stand schon 15-0 für die Jets. Da ging der Punktereigen los. Der Quarterback freut mich besonders, Felix Lütgens, an alle Veteranen. Das ist der Sohn von Arno Lütgens, der damals Offensive Line gespielt hat in den 80ern. Der hat im dritten Jahr jetzt den Sohn Felix am Start. Der hat bei mir in der U13 angefangen, ein Jahr gespielt, ist jetzt im zweiten Jahr in der U16. Und der hat direkt zwei Touchdown-Pässe, glaube ich, geworfen. Plus extra Punkte, 15-0 stand es dann nach zwei Drives. So ging das dann weiter, ohne rechte Gegenwehr. 35-0 schon im zweiten Quarter. Und dann hat man wirklich nur noch die Backups eingesetzt. Am Schluss stand es dann 57-8. Also ein Kantersieg der U16. Und erwähnenswert war auf jeden Fall, und das hatte ich vorher schon gehört, dass ein paar O-Liner dann auch mal den Ball bekommen haben als Abschluss ihrer Karriere in der U16. Die gehen nämlich hoch in die U19 und die durften dann kurzen Lauf machen. Mikita Schmartow, Frederik Wildscheid und Benoit Koppenheuer haben da Touchdowns erlaufen.
Wie haben die das gemacht mit dem Fumble-Ruski?
Nee, so wie der Dicke früher, der Refrigerator. Nee, also richtige Läufe. Das habe ich
Ah, okay.
damals schon gesehen. Letzte Woche, vorletzte Woche war ich beim Training und da übten die zwei Dicken mit dem Quarterback Handoffs für 1, 2 Meter. Ich sage, was machen die denn da? Ja, und das wäre dann der Lohn für die quasi Seniors, die dann aus der Mannschaft rausgehen, die nächste höhere
Okay.
Klasse. Und die haben auch Touchdowns gemacht. Dann war da noch der Receiver Aaron Grebing, der hat 3 Touchdowns gefangen. Und wieder der umgeschulte Linebacker David Kaas als Running Back, sodass dann das Endergebnis 57 zu 8 war. Sonntag geht es dann noch zum letzten Spiel und zwar gegen die ungeschlagenen Düsseldorf Panther. Die sind also auch bei der U16 dominierend. Und ja, Vizemeister ist die U16 auf jeden Fall. Am Sonntag ist dann das letzte Spiel in Düsseldorf. Und ja, auch da wunderbare Leistung. Vizemeister kann man sich nur freuen.
Vize ist ja
Cool.
schon mal was, also das ist ja schon mal keine
Ja.
schlechte Bilanz. Ja. Ja, dann kommen wir dann zu meinem Herzensspiel des Wochenendes. Am Sonntag ging es dann weiter. Um 11 Uhr morgens ist dann meine U13 angetreten gegen die Essen Cardinals. Da hatten wir im Hinspiel ein 64 zu 44 Niederlage haben wir hinnehmen müssen. Ein Highscoring-Game, wo eigentlich ständig einer gepunktet hat, aber nach einem Viertel lagen wir da schon 20-0 zurück und dem sind wir das ganze Spiel hinterhergelaufen. Und ja, wir haben uns dann mit den Coaches Gedanken gemacht. Also eigentlich in Essens, also ich will das nicht schlecht reden, die haben Top-Athleten und wenn ich den hätte, würde ich den auch einsetzen. Aber eigentlich haben wir da nur gegen einen Mann gespielt. Die Nummer 22, Top Running Back, der wirklich Top-Athlet ist für einen 13-Jährigen. Und der ist einfach schwierig zu stoppen halt. Und im Spiel haben wir noch gesagt, wir müssen den stoppen, wir müssen den stoppen. Haben die Defense noch ein paar Mal umgestellt, extra Blitze gemacht halt. Kurze Rede, langer Sinn. Das ist uns dann irgendwann auch gelungen. Und er hat 3 Touchdowns gemacht, aber wir haben einen mehr gemacht. Das Spiel wurde dann mit 30 zu 22 gewonnen. Also wir haben dann das letzte Viertel eigentlich nur den Vorsprung verteidigt. Ich glaube, wir sind ins vierte Viertel rein mit 30 zu 22. Und haben es dann ein Viertel lang mit allem gewährt, was wir hatten, um dann nicht noch was hinzunehmen. Mit Pump-Fakes haben wir gespielt, der in die Hose ging, aber unsere Defense hat sie wieder rausgerissen. So bittere Geschichten, wie dass wir bei einem dritten Versuch der Essener wirklich durchkamen, in Defense Lineman einen tiefen Sack machten. Ja, und der Whitehead pfiff zu früh ab. Ja, und das hat dann zur Folge, dass der dritte Versuch wiederholt wird. Und zwar genau da, wo er vorher stattgefunden hat, also ohne Raumverlust. Und das ist ja die Situation, wo du diesen knappen Vorsprung verteidigen willst. Ich bin fast emotional zusammengebrochen. Sagt dann die Schiedsrichterin, es tut mir so unendlich leid. Ich sage, das ist nicht dein Ernst, oder? Das kannst du nicht pfeifen jetzt, so eine Entscheidung. Ja, was sollen wir denn machen? Wir haben zu früh abgepfiffen. Dann ist die Regel, es geht da weiter, wo es vorher war. Ist so.
Die Regel ist, der Spielzug gilt nicht, genau.
Ja, ganz
Muss,
genau.
ob man jetzt dann 70 Meter, der wird dann, genau, ja.
Naja, auf jeden Fall war es dann zum Abpfiff pure Begeisterung. Das war das erste Spiel, was meine Kleinen gewonnen haben. Sie haben jetzt wirklich 6-mal die Hucke vollgerichtet und im siebten Spiel. Wir sind die ganze Saison haben wir aufsteigende Tendenz. Sie werden auch immer besser. Aber jetzt war das wirklich der erste Sieg und die haben sich für sich belohnt. Und es war wirklich verdient. Das war kein Glück, sondern den Sieg haben die sich ganz hart erkämpft. Da habe ich zum ersten Mal in der Trainerkarriere, die jetzt ja auch schon ein Jahrzehnt andauert, habe ich mal kleine Tränchen vergessen müssen, weil mich das so gerührt hat, dass die Kleinen jetzt ein Spiel gewonnen haben. Das war echt sehr, sehr berührend. Also
Ja.
da kam auch der muss ich sagen, das hat mich noch mehr berührt als die U10-Meisterschaft letztes Jahr oder der Neustart ihres Geräts steht kurz bevor. Ihr Gerät hat
Mein
20
Udo.
und 2 neu gestartet. Moment, 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 ich muss hier mal ganz kurz eingreifen.
Eieieiei. Ja, das hatten wir schon mal, ne, Udo, aber dann hoffen wir jetzt.
Hilfe!
Dann
Ja,
hoffen wir.
ich krieg das schon gerne. Ganz gerne. Ich muss da gerade was eintippen. Ich sehe es
Ja,
gar
meine
nicht.
Damen und Herren, das ist
Ganz im Ernst.
live. Sie sehen, wir schneiden nichts raus, aber das wisst ihr ja alle, liebe Zuhörer. Ich mache dann einfach mal weiter, wenn du warst du ziemlich durch. Ne? Ich meine, da die Emotionen,
Ja, da sind wir jetzt
da
durch.
durfte ich dich ja
Genau.
oft begleiten bei der U10. Und kann mir vorstellen, wie schön das einfach ist, wenn das dann mal funktioniert mit dem ersten Sieg. U19, ich darf einfach mal anfangen, Udo, du kannst ja dann ergänzen. Die hatten auch Langenfeld auf Programm und zwar als Heimspiel. Übrigens auf einem wunderschönen Kunstrasenplatz, der seit heute gesperrt ist, Udo, kurz mal einlenken, Granulat unter den Füßen. Wir haben es beide unter den Turnschuhen gehabt. Ich war gucken, bei dem Spiel war ich da vor Ort, lief ein bisschen an der Seite entlang und hatte auch grüne Ansammlungen von Granulat, was einfach zusammenklebte und sich an die Schuhe festsetzt. Also absoluten Mangel auf dem, ja, wie lange ist der Kunstrasen jetzt? 4 Jahre?
Ich glaube, es sind ja 5, 6 Jahre. Ne? Aber
tatsächlich. Aber
das ist wohl auf einmal die Lebensdauer von so einem Granulat halt.
Auf jeden Fall löst er sich auf, der Platz, und ist seit heute gesperrt. Und das wahrscheinlich die nächsten Monate, Udo. Ne?
Ja, das Granulat verklumpt sich halt. Ich habe auch gedacht, das ist der Platz. Nee, das Granulat verklumpt sich. Und dann reißt du das mit raus. Also die Frage ist, ich meine, ich habe heute mit Erik über das Thema telefoniert und habe mir gedacht, ach du Scheiße, ey, jetzt muss halt ja alles ausgeschrieben werden und dann wird er gesperrt so lange und das kann Monate oder noch mal Monate. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr nochmal einen Schritt auf diesen Kunstrasenplatz setzen. Natürlich die Vollkatastrophe, wo jetzt auch die schlechte Jahreszeit losgeht. Die Trainingswiese wird ja eigentlich auch gesperrt ab November.
Ja.
Und dann gibt es noch den kleinen Kunstrasen. Juhu.
Für alle Mannschaften.
Für 5 Teams, ne? Vollkatastrophe.
Ja. Schwierig. Ja, auf jeden Fall, auf diesem Platz wurde gespielt. Die U19, die jungen Männer, die dann kurz vor der Seniorenmannschaft stehen, sozusagen, gegen Langenfeld. Hart umkämpft das Spiel. Ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Stand knapp 21-7 für die Trostdorfer zur Halbzeit. Und dann Anschluss der Langenfelder, wo es dann wirklich nochmal problematisch. Wir haben gut dagegen gehalten. Es gab leider eine schwere Verletzung zwischendurch. Dann zu guter Letzt konnten die Juniors, wie wir sie nennen, mit 31-14 als Sieger den Platz verlassen, haben dadurch ihren zweiten Platz zementiert und sind also auch Vizemeister geworden in der Regionalliga. So, und Moment, soll ich einmal hier klicken? Udo, was gibt's dazu zu sagen? Verdienter Sieg wurde uns berichtet. Mannschaftliche Geschlossenheit, du weißt mehr?
Nee, tatsächlich weiß ich leider auch nicht mehr. Also es gab wieder einen Verletzten halt, das ist doof, noch ein Langzeitverletzter. Mehr weiß ich aber tatsächlich auch, ich konnte das Spiel leider nicht schauen.
Ja. Gut, es gibt noch einen Abschluss. Die Saison ist vorbei. Zweiter Platz ist klar. Wir werden noch ein Spiel oder die U19 austragen am Freitag, den 23.09. Das heißt, nicht den kommenden, sondern dann den Freitag. Leute, halt euch das frei. Kommt raus. 19 Uhr geht es gegen die Cologne Falcons im Stadion und zwar unter Flutlicht Friday Night Light. Cologne Falcons, also ein Freundschaftsspiel, traten an in der Jugendbundesliga in diesem Jahr.
GVJ.
Genau, GVJ. Wurden da Dritter in der Liga West, sind dann nicht in die Playoffs gerutscht, aber haben sich bereit erklärt, anzutreten gegen unsere Juniors. Und da werden eben die ganzen Seniors, die ausscheiden werden, verabschiedet. 8 Seniors werden hochgehen in die erste Mannschaft oder werden berechtigt sein, für die erste Mannschaft zu spielen. Es
klingelt nicht bei mir noch irgendwas mit einem Ex-Trainer der Jets, aber der ist da nicht mehr, der Lorenz, ne?
Ich glaube, der ist schon länger da nicht
mehr. War da nicht irgendwas mit die Schande der Falcons? Hat er irgendwie da so richtig auf die Pocke gehauen und in den Sack gehauen, nachdem sie hoch verloren haben gegen die Cockpilots,
glaube ich. Ja, sowas war da. Ich glaube, der Lorenz ist da nicht mehr Trainer, das ist das, was ich weiß. Würde da nicht drauf wetten, aber ich glaube nicht. Gut, da geht es aber weniger drum. Ich denke mal, die Seniors werden verabschiedet und vor allem 18 Rookies, das heißt 18 aus der
U. Ist die Masse, ne? Ja.
Können da schon mitspielen, ne? Können da schon mitspielen, werden nächstes Jahr dann im Team sein, der Juniors, der U.
10, Lecco Fano, ey, das ist ja ein 10. ganzes Team.
Das ist Wahnsinn, genau. So, und dann geht's in Richtung GFL-Jugend, weil die Jets haben für die Bundesliga gemeldet. Werden wahrscheinlich in der Sechsergruppe im Westen spielen. Crocodiles, Falcons, Panthers, Typhoons, Dolphins aus Paderborn und wir. Das ist natürlich eine Knackgruppe, logisch. Alles, was Rang und Namen hat, aber das ist steht auf dem Plan. Und das ist so, wie wird es genannt? Road to the Bundesliga oder
GFLJ, wie sagt man
das? GFLJ, genau.
GFLJ?
Ja. Also wer da mal kommen will, kommt raus. Es ist bestimmt lustig, da zuzuschauen. Ne?
Auf jeden 18 Fall. Ist ja nicht die echte Masse. Wird es dann nicht auch was dünn bei unserer U16? Wahrscheinlich, ne?
Wird es auf jeden Fall. Du weißt ja sicher, wer aus der U13 hochgeht in die U16. Das ist immer schwierig, dann als kleiner 13-Jähriger da Fuß zu fassen. Bei der U16 sieht es so ein bisschen anders aus. Da sind die schon ein bisschen stabiler, wenn die dann aufsteigen. Ja, wir werden sehen. Also klar.
Ich glaube, es ist immer ein Sprung zwischen Jugendmannschaft. Aber ich glaube, dieser Sprung U13 und U16 ist irgendwie der größte, dass wo die Hormone so richtig einschießen oder die Muskeln, wo die richtig Masse draufpacken. Und dann kommst du als 13-Jähriger und guckst dann erstmal nach oben halt. Ne?
Ja. Ja, genau. Ja, noch zur U19 abschließend, dann sind wir durch. Der Paul Breuer ist ja in England und fühlt sich weiterhin sehr wohl bei dem NFL-Projekt, was er da mitmachen darf. Erste Trainingswoche ist vorbei. Konnte leider nicht so mitmachen, wie er gewünscht hat, war da ziemlich abgefuckt. Medizinchecks wurden noch angeordnet oder mussten sein und er war da noch nicht dran und erst Montag konnte da
alles komplett
loslegen.
Ja. Jetzt kann er komplett einsteigen. Neuer Helm, neues Pad hat er gekriegt und jetzt steigt er da voll ein.
Genau, ja. So, ja, sind wir durch, was das angeht. Georg, in München, ich weiß nicht, wie du informiert bist, gibt es dann demnächst ein neues Team. Hast du was mitbekommen von der European League of Football, der ELF, oder bist du da ganz?
Ja, ich bin ja immer auch lokal ein bisschen informiert. Es gab einen ziemlich großen Artikel, der hatte den Tenor, das ist eine auf Profit ausgerichtete Vorstoß, der das Herz des Footballs verneint und die Munich Cowboys, Cowboys oder Rangers, ich glaube die Rangers, die haben sich da ein bisschen bruskiert. Cowboys haben sich ein bisschen bruskiert, weil die ja noch so mit Herz und Seele im Dante-Stadion operieren. Das Dante-Stadion ist einfach ein Stadion, eines der kleineren Stadien, die wir hier in München haben. Das ist ein berühmtes Schwimmbad, daneben das Dante-Bad. Und nichtsdestotrotz, Zitat, wir wurden nicht gefragt, wir wurden nicht informiert. Muss man einfach abwarten. Ansonsten tun die sich alle ein bisschen schwer. Es ist so ein bisschen damals wie bei uns auch, wenn du die Amis, entweder du fährst, du sagst, wir fahren ohne Amis oder wir fahren ohne Profis und machen einfach die Fun haben und die trainieren hart und bilden ein Team. Oder du holst dir immer irgendwelche Leute rein, so zwei Running Backs und ein Quarterback und noch einen, der davor steht und bezahlst die irgendwie und die machen dann das Spiel. Und die anderen stehen dumm drumherum. Das ist immer so ein bisschen die Thematik hier, aber die wollen hier in München grundsätzlich an dieser Linie des Teambuildings und des Zusammenhalts, jeder, wer will, der kann mitmachen, dranbleiben. Und was diesen Einschuss da anbelangt, dieses Profit-Oriented Football-Spiel, das weiß im Moment keiner. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wo die spielen könnten. Aber mei, das ist, die Football-Szene in München ist nicht so wahnsinnig groß. Da ist zu viel Fußball da. Wir haben ja immerhin zwei Mannschaften hier, die irgendwie ständig präsent sind oder sogar drei. Aber in der Umgebung wird viel Football gespielt. Starnberg, Fürstenfeldbruck. Da sind ja auch kleinere Städtchen. Da hast du einen ganz anderen Team-Spirit. München tut sich da mal ein bisschen schwer.
Haben es die Cowboys nicht auch zum ersten Mal lang jetzt mal wieder ins Viertelfinale geschafft? Irgendwie sowas habe ich da gelesen.
Oh,
da
muss ich ganz ehrlich, also ich habe es nicht gesehen. Das liegt aber dann mehr an mir.
Ja, die Cowboys, die haben ganz genau seit ganz vielen Jahren dann es geschafft, wieder in die Playoffs zu kommen und spielten gegen die Crocodiles, genau. Und das war wohl ein hammergeiles Spiel. Bis kurz vor Schluss,
verloren, ne?
Genau, lagen die Crocodiles gut vorne und dann haben die Cowboys aufgeholt. Die Zeit war zu knapp. 31-34 haben dann die Cowboys das Nachsehen gehabt. Sowohl bei den Crocs spielen ja ehemalige Jets-Spieler, als auch bei den Cowboys unser ehemaliger Quarterback, der als Receiver da geglänzt hat.
Ich hatte schon eine ganze Bunch bei den Crocodiles. Haben die nicht auch einen weiblichen Headcoach, die Cowboys?
Haben, glaube ich, ersten oder zweiten Jahr sogar einen weiblichen Headcoach, der da
gute sehr erfolgreich Arbeit ist.
Dort, hat. Ja, auf jeden Fall. Ne?
Genau. München freut sich jetzt auf dieses Event im November, wenn das NFL-Spiel hier stattfindet. Tom Brady.
Glaube ich, ja. Wo versucht, war, ganz Deutschland hat versucht, Karten zu bekommen, aber unter anderem ja,
ich habe auch welche zum Geburtstag bekommen. Wenn denn
hast du welche gekriegt?
Nein, oh natürlich nicht. Also, weiß ich nicht. Nee, Moment, ich bin ja das, der Beschenkte. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja noch ein Big Surprise. Aber ich glaube, selbst die besten Verbindungen zum FC Bayern München helfen in dem Fall definitiv nicht.
Nicht so wirklich, nee. Ja, ja, das kommt dann später. Ja, GFL, das ist jetzt auch noch eine zweite Überraschung in Playoffs. Ich habe gerade mal nachgelesen, ich hatte es auch schon gehört. Die Braunschweiger haben dann doch dann mal zu Hause verloren gegen die Allgäu Comets.
Ja, gegen zweites Deutschland-Team, Allgäu Comets.
In Allgäu.
Herzen verbunden.
10-14 zu Hause, also die sind weiter und somit haben wir ein Halbfinale, kann man kurz erwähnen, für die, die es nicht wissen. Schwäbisch Hall Unicorns gegen Allgäu Comets. So, die Crocodiles müssen nach Potsdam zu den Royals.
Genau, wir haben Nord-Nord und Süd-Süd, also definitiv ein Nord-Süd-Jumbo.
Genau, ja. Ja, schauen wir mal, ne? Also Potsdam ist natürlich eine Hausnummer.
Du kannst jetzt natürlich gegen mich wetten, ne? Ich habe das Gefühl irgendwie, dass bei den Crocodiles dieses Jahr irgendwas drin ist, ne? Also
ja.
Ich habe das so im Urin irgendwie. Die scheinen da irgendwie jetzt in den Playoffs eine zweite Luft zu bekommen. Die waren ja... haben die nicht sogar Potsdam auch mal geschlagen in der Saison?
Bin ich jetzt gerade überfragt, wüssten viele andere. Das kann sein.
Oder irgendwie sowas.
Ja, ist alles möglich jetzt, ne? Ich meine, läuft und Halbfinale ist dann schon mal was.
Playoffs sind Playoffs.
Kann alles passieren,
das ist K.O., ne? Da weiß man nicht so genau. Und wie knapp ist es auf dem Football, ne? Ob der Pass gefangen ist oder nicht, oder die Schiedsrichter ihn gefangen geben oder nicht.
Genau.
Hatte ich auch am Wochenende ein paar Diskussionen, ob der Ball gefangen war oder nicht. Und wie immer hatten wir draußen einen begeisterten Fotografen stehen, der das Foto dazu lieferte. Der war gefangen, halt. Aber ich sage, ja, kein Schiedsrichter nimmt jetzt die Entscheidung zurück, weil du ein Foto auf deiner Kamera hast. Nimm es einfach hin, das ist halt so.
Ja, Jungs, jetzt kommen wir nochmal zu besonderen Momenten eurer Karriere oder besonderen lustigen Sachen außerhalb des Spielfeldes. Jörn, fang mal an, überleg dir mal was. Schnell hier für unsere Hörer. Klar, wir hatten die Partys. Damals waren wir halt 20, 25 Leute. Da war schon der Zusammenhalt. Aber gibt es da was, vielleicht auch sportlich, was ganz besonders ist, was du erzählen kannst?
Ja, wenn du von Partys redest, dann erzähle ich auch eine Geschichte. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich oute mich jetzt mal. Wir hatten dann auch tatsächlich mal einen guten Drive gehabt und haben auch mal so eine Liga gewonnen. Da sind wir, glaube ich, irgendwie in der zweiten Liga Meister geworden. Und dann hat der Bill Singer eingeladen und das war sehr, sehr lang und ich war sehr, sehr voll. Aber meine damalige Frau hatte mich dann auch mitgenommen im Auto. Sie hat dann getrunken. Und weil ich so viel gesoffen hatte, musste ich mich dann auch dann aber aus dem Auto gefallen und bin in so einen kleinen Bach gerollt. Und da bin ich dann erstmal liegen geblieben. Ja, du lachst, das war ziemlich große, ne? Aber
wann war das?
Ach, wann war das? Schorsch,
Ende 82 und Ende 83 sind wir Zweitligameister geworden.
Aber ich kann mich an die, ich habe den
Pokal. Hattest du einen Schnorchel mit dabei?
Ja. Aber ich kann mich an die Geschichte erinnern. Ich kann mir keinen Witz, und das war nicht lustig, das war schlimm, aber ich kann mich daran erinnern, weil diese Vorstellung, wie der Zelt da aus dem Auto, was für ein Bach, wie ist da ein Bach, das war eine Straße und so. Aber kein Scherz, der hat sich da irgendwie verletzt, oder das war nicht ganz ungefähr. Ich kann mich an die Geschichte erinnern, doch.
Geil. Naja, ich war aber dann auch wieder relativ frisch, weil der Bach, der war nicht warm. Und,
ach doch.
Ich habe so eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann wusste, wo ich war. Bis ich dann wieder die Himmelsrichtung drin hatte. Und dann habe ich auch das Auto wieder gefasst. War ja nur die immense Entfernung von 3 Metern entfernt. Und da habe ich dann eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dann wieder in die Karre gestiegen bin. Und sah natürlich aus wie eine Sau, habe gestunken, war voll wie ein Eimer. Und ach.
Liebe Kinder, nicht nachmachen.
Ja, das war ja dann auch.
Hoch, ja.
Super.
Ja. Okay, das soll es aber auch gewesen sein. Mehr möchte ich nicht erzählen. Das wird sehr schöner.
Ja, war schon mal.
Aber es gibt doch bestimmt noch irgendeine Heldengeschichte von dir, Jörn, oder?
Ja.
Heldengeschichte. Ja, natürlich. Ich glaube, ich war der erste Center, der tatsächlich auch Yards gemacht hatte. Und,
aha, genau sowas, ne?
Ja. Geil. Das hatte der Bill Singer dann gesagt, so sagt er, und jetzt machst du mal Meter. Und dann habe ich tatsächlich in einem Spiel 3x5 Meter gemacht. Und,
ja, geil.
Ja, ich war der absolute Held für mich.
Super.
Ja, genau.
Jörg, was war bei dir so los? Gibt es da was auf dem Feld vielleicht, was ganz toll war? Ich denke mal, klar, die Uni-Mannschaft da aufs Leben, ins Leben zu rufen und dann auch erfolgreich zu führen, ist natürlich toll. Aber bei den Jets, das wollen wir natürlich hören, war da was ganz besonders toll.
Also neben der Tatsache, da habe ich mich damals, ich war ja einer der Jüngsten. Hm. Ich war so grün hinter den Ohren und um mich herum lauter so Top-Leute, BGS-Leute, Leute, die einen Meister schon hatten, Leute, die schon am Ende ihres Studiums waren. Das ist Wahnsinn, ne? Und da haben wir dann immer Weihnachtsfeier gehabt in der Kneipe vom Holger Dirks, kann das sein?
Ja.
Genau. Und da habe ich im Rahmen einer Weihnachtsfeier, habe ich einfach als Geschenk einen Football bekommen mit der Unterschrift aller, weil ich irgendwie am leidenschaftlichsten und am härtesten immer trainiert habe. Und da habe ich mich sehr gefreut, den habe ich übrigens auch wenn die Luft raus ist, aber der steht immer noch im Schrank. Aber jetzt, ja klar doch, aber jetzt kommt das Entscheidende. Genau, es gab mal ein Heimspiel in der Gronau, also in dieser Schüssel unten drin, ja. Und da haben wir irgendwie ein Spiel gehabt und da habe ich eine Interception gemacht und das war ganz nah an unserer eigenen Endzone und habe den dann bis auf die andere Seite getragen. Das war mein sportliches Highlight. Das stand in der Zeitung.
Das würde ich aber mal glauben. Oh, da wärst du ja quasi, ich weiß gar nicht, wie der Rekord jetzt steht. Wir hatten mal zwischenzeitlich auf der alten Homepage sämtliche Rekorde, Spielrekorde, Punkterekorde und Meter und sonst was. Und ich glaube, der Alex Julik hat noch spät in seiner Karriere 80 Meter Interception Return Touchdown gemacht. Ja. Deiner war noch länger, dann würde ich dich jetzt absolut gerne küren zum Clubrekordhalter. Moment, ich muss korrigieren. Ja. Der Sohn vom Erik Rützenbach, der Yannick, der hat, glaube ich, auch 90 Meter, hat den Alex entthront. Und wenn du jetzt sagst, das war bestimmt 95 dann.
Also ich sitze ja jetzt in München, ich habe in Hennef so einen Ordner, da ist ganz viel alte Sachen drin, altes Artikel. Da gucke ich mal nach, weil da gab es auch ein Bild in der Zeitung und da steht bestimmt die Jahrzahl. Ich schicke sie dir dann rüber, wenn ich Ende September mal wieder da bin. Also der Rekord ist es nicht, gegen 90 Meter kann ich nichts machen, aber für mich,
für mich
war das damals natürlich klar, das war unvorstellbar.
Absolut, ja.
Das Spiel ist dann auch gedreht, ne? Wir haben das nämlich dann noch gewonnen und so, also es war schon geil.
Ja, ich möchte übrigens in Richtung alte Veteranen der jüngeren Zeit, also ich nenne sie immer die jüngeren Veteranen, die eben ab 1990 gespielt haben, Trostower Zeit, da wurde ja behauptet, dass der Ingo Henke öfter mal die Fäuste eingesetzt hat im
Late Hit Henke
im Infight in der Defense Line. Er hat mich informiert, das wäre gar nicht so gewesen. Er wäre immer abgerutscht.
Ah, doch.
Eigentlich wäre das ein Rip-Tackle.
Das sollte ein Rip-Tackle, genau, Rip-Move gewesen sein. Also das bitte ich hier als korrigiert hinzunehmen.
Der Naundorf hat das zum Beispiel nie korrigiert. Hat gesagt, er hat irgendwie einen Schwinger gesetzt.
Okay. Ach ja, schön. Ja, Udo, was gibt's noch im Verein? Ja, wir haben alles gesagt, ne, glaube ich. Die Aussicht, die meistens sind jetzt durch, deine kleinen Spiele noch. Die U19 hat das Freundschaftsspiel noch, die Senioren sind durch. Ja, der Winter naht.
Der Winter naht, genau. Haus Jets plant noch, die U13 hat jetzt noch eigentlich 3 Spiele. Einmal Crocodiles, 2-mal Düsseldorf, wobei ich für Düsseldorf hoffe, dass die doch tatsächlich antreten. Ich habe das Gefühl, dass die ihr Heimspiel gegen uns nicht spielen werden, aber das sehen wir dann mal halt. Ne? Ich habe das so im Gefühl, die waren so unzufällig dieses Jahr. Ich bin da sehr enttäuscht. Ne? Also wer mit der U19, wenn sie Deutscher Meister und bei U10 und U13 kriegen sie nichts hin. Halt, ne? Naja.
Na, schauen wir mal. Ja. Okay, ja, hast du noch Flachwitz der Woche, Udo?
Auch hunderte.
Deine von dir eingeführt und erfundene Rubrik Flachwitz der Woche. Ja, dann los.
Wie nennt man Sex an der Tankstelle?
Weiß ich nicht.
Aralverkehr.
Der ist gut, der ist ja jugendfrei.
Ja, ja, das ist jugendfrei. Was ist denn hier los?
Herrlich. Habt ihr auch einen? Habt ihr einen Lieblingsflachwitz, Georg?
Jörn? Nein, auf gar keinen Fall, ne.
Auf gar keinen Fall.
Ja, nee, ich kann keine Witze erzählen, schon mal gar keine
Flachwitz. Ja, Udo ja auch nicht, aber es
der hat man gut. Jetzt gemerkt.
Der kam gut. Der war gut.
Ja. Also, pass auf. Mögen Sie Rennbrand? Naja, ein Gläschen könnte nicht schaden.
Der ist gut.
Ja, der ist flach halt, ne?
So, ja, Udo, ja, die müssen so noch einen.
Aber der dauert ein bisschen. Der dauert ein bisschen.
Ja, bei den Jungen. Was ist ein Kondom? Was ist ein Kondom mit Loch? Zwillinge. Kinderüberraschung.
Oh, okay. Ja, da haben wir die Kategorie auch abgearbeitet. Oder Udo, ja, komm. Ich sehe, du bist ein bisschen enttäuscht. Einen kannst du noch. Dann ist aber gut.
Was sagt Batman bei Wer wird Millionär? Nein, ich möchte den Joker nicht anrufen.
Oh, okay. Ja, meine Damen und Herren, das war dann die Rubrik Flachwitz der Woche. Udos Steckenpferd, ja.
Dann sind wir jetzt eigentlich schon fast bei der heißen Treppe und den Famous Last Words, wo immer sagen unsere Studiogäste.
Ja.
Was wollt ihr noch so den jungen Jets mitgeben?
Genau, Jörn, fang mal an, mach mal ein Statement.
Mach mal ein Statement, genau. Hau mal was raus.
Ja.
Ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang eine Online-Trip und wichtig ist einfach der Wille, sich quälen zu wollen. Der Wille, sich zu quälen. So, jetzt haben wir es richtig. Ansonsten bringt das alles nichts. Und ganz wichtig, tatsächlich auch immer am Training teilzunehmen. Weil ohne Training läuft gar nichts. Insbesondere die O-Line ist der Schlüssel zu den Punkten. Und da sollte wirklich die O-Line zusammenstehen und sollte auch natürlich regelmäßig zum Training kommen, wie alle anderen auch. Aber das ist so das Wichtige, sich quälen wollen und regelmäßig am Training teilnehmen.
Da gibt es diese alte Trainerphrase, nicht der Wille zu gewinnen zählt, sondern der Wille dafür zu trainieren.
Ja,
so typische Trainerphrasen, die man so im Training mal fallen lässt, damit die Jungs weitermachen.
Hör mal, hast du da ein kleines Buch, Udo, wo du da immer drin blätterst? Ne? Weil das ist jetzt nicht die erste Phrase, die du dann noch sehr gut.
Das kann ich ja schon mal lernen.
Ja. Georg, was würdest du unseren jungen Akteuren noch mitgeben auf die Reise?
Der Spruch, es gibt viel zu tun, hier halt du mal den Ball. Das ist jetzt nicht so der Burner. Nee, also ich meine, ich habe, wie gesagt, ganz, ganz früh, und für mich war Football die Befreiung, ne? Hennef und dann Bonn und so, das war natürlich einfach unvorstellbar, das war der Breakout schlechthin, der Ausbruch aus der, weiß ich nicht, Jugendzeit, der ganz jungen Zeit, aber eins habe ich einfach durch die Jets gelernt und das kann ich allen nur mitgeben, dass diese Erfahrung so unglaublich wertvoll ist, das ist never give up.
Ja. Aufgeben gibt's nicht, genau.
Ist vielleicht eine 80er-Jahre-Weisheit, die aber einfach immer noch zählt. Heute noch, ist so.
Ja.
Ganz weit vorne.
Gut, dann sag ich schon mal, wir haben weitere Gäste in 2 Wochen. Nächste Woche bin ich in Urlaub. Dann die Woche sind wir wieder auf Sendung und haben da, wen habe ich denn da, wer war das dann? Ah, wir wollen versuchen, das ist eigentlich so gut wie klar, ein Lehrerpärchen hier zu haben, und zwar den Thomas Ungans und den Christian Lülsdorf, im Clinch Offensive Line interviewen und mit denen was plaudern. Sollte heute eigentlich sein, aber da war eine Klassenpflegschaftsversammlung, da konnte der eine nicht, etc., etc. Ich denke mal, in 2 Wochen klappt das, dann könnten die etwas jüngeren Veteranen gerne einschalten. Ja, und ich sage schon mal, vielen Dank fürs Kommen, Jörn und Georg, super, euch wieder gesehen zu haben und danke für die Plauderei. Ich mache mich jetzt raus sozusagen, überlasse dem Udo sein berühmtes letztes Wort. Udo, du siehst übrigens hervorragend aus, auch nachbezogen.
Habe ich schon mal gesagt, dass du ein sehr, sehr geiler Typ bist?
Ja, öfter.
Sehr geil.
Ja.
Wie du immer alles machst und deine Outfits.
Ja.
Sehr geil. Mhm. Übrigens auch Top-Friese übrigens.
Mhm. Danke.
Sehr geil. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ.
Ja.
Lass dich nicht anders einreden.
Ja.
So, in dem Sinne, jetzt habe ich genug Honig um dem sein Maul geschmiert und das kahlköpfige. Madet Jod, schwenkt de Hut, knall de Butz fort, bleibt uns treu, bis nächste Woche und auf Wiedersehen. Ciao.
Danke euch.
Macht's gut. Alles Gute. Hat mich gefreut.
Danke.